Guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Erntedank-Gottesdienst. Ein sehr besonderer Gottesdienst. Wer nicht die Gelegenheit von hinten hat, das hier anzuschauen, der soll sich also die Zeit nehmen, nach dem Gottesdienst hier vorkommen und die wunderschöne Pracht betrachten. Es ist echt ein Geschenk. Mein Name ist Jonas van der Mühlen, für die, die mich nicht kennen. Ich bin der Gemeindereferent hier in der FG Kandern. Und ich habe heute spontan eine andere Idee, als selbst zu beten. Joshua, willst du vorkommen und für die Predigt kurz beten? Du bist so spontan, dann geht es. Ich hätte jemand anderes gefragt.
Ja, Papa, ich will danken für den Gottesdienst, Herr. Ich will danken für den Sonntag, den wir jetzt wieder haben. Papa, ich will danken für Erntedank, dass wir einfach dankbar sein können für das Jahr, für den Herbst, Herr. Ich will danken für die Predigt, die Jonas hält, dass er uns das sagen kann, dass du durch ihn sprichst, Herr. Ich will danken einfach, dass wir uns einfach bewusst werden, wo wir leben, Herr, dass wir einfach alles haben, was wir haben wollen, wenn es ums Essen geht, wenn es um Kleider geht, Herr. Ich will einfach danken dafür, ja, dass uns bewusst wird, vor allem an dem Tag an Erntedank, Herr. Amen.
Amen. Dankeschön. Gut, damit starten wir in den heutigen Gottesdienst. Wir feiern Erntedank. Es ist ein Fest von Dank und Lob. Und ein Fest, wo wir uns, wie wir hier sehen, daran erinnern, was Gott gedeihen ließ und was er an Ertrag geschenkt hat. Für viele Deutsche geht es aber im Monat Oktober nicht unbedingt um das Erntedankfest, sondern eher um solch ein Fest. Es ist im Trend die Oktoberfeste. Ich weiß nicht, wie viele Plakate man um die Jahreszeit sieht. Es ist gefühlt jedes kleine Dorf und Städtchen macht sein eigenes Oktoberfest. Und hier ist ein Bild von den Wiesen. Das ist in München das größte Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt sogar. Und in unserer Gesellschaft ist es Trend, ist es so, man feiert den Oktober so. Der Ursprung hat sicher was mit Dank zu tun. Heute geht es nicht mehr wirklich um Dank, sondern meist nur um diese drei Dinge. Um die Weißwurst, um die Brezel und dann noch das Bier. Das Bier müssen wir wahrscheinlich noch 10-mal sagen, weil das ist das Wichtigste. Es wird getrunken bis zum Koma in Massen. Und was das dann noch mit Festlichkeit zu tun hat, das erschließt sich mir persönlich nicht, aber das ist nur eine Randbemerkung. Den Bibeltext, den wir heute Morgen betrachten, der hat auch mit einer Festlichkeit zu tun, mit einem festlichen Hintergrund. Und er hat sehr viel mit Dank zu tun. Wir wollen miteinander Psalm 118 betrachten und dabei den Fokus dann auf die Verse 1 und 29 legen. Und vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, Psalm 118 war schon mal das Thema hier. Weiß jemand einen interessanten Fakt zu Psalm 118? Ich muss mal ein bisschen nachfragen, ob mir zugehört wurde letztes Mal. Ja? Genau, der Psalm 118 ist genau in der Mitte der Bibel, sehr gut. Noch Fakten dazu? Ja, immerhin, das ist geblieben, das ist gut. Genau. Ja, der Psalm 118 ist wirklich besonders, eben genau in der Mitte der Bibel. Wenn man den Psalm 118 Vers 8 nimmt, der ist der Vers genau in der Mitte der Bibel, wenn man dann diese Summe nimmt, also 1188, und die teilt man durch 2, dann kommt man auf 594 und es liegen genau 594 Kapitel vor Psalm 118 und genau 594 Kapitel nach Psalm 118. So viel zu dem besonderen Psalm. Der Psalm ist aber nicht nur deswegen besonders, sondern er gehört zum fünften und letzten Abschnitt in dem Psalmen und er spielt auch im Neuen Testament eine sehr besondere Rolle, weil er in vielen Versen direkt auf Jesus bezogen wird. Zum Beispiel mit dem Eckstein, der verworfen wurde. Wir wissen leider nicht, wer den Psalm verfasst hat, aber es ist gesichert, dass der Psalm in der jüdischen Tradition eine sehr wichtige Rolle spielt. Und der Psalm, der gehört mit den 6 Psalmen, 113 bis 118, gehört er zum Pessach-Hallel. Also es ist ein Festpsalm. Das Hallel wird auch ägyptisches Hallel genannt. Und der Psalm 118, der bildet dann diesen Höhepunkt von diesem Fest. Er wird beim letzten Becher verlesen und er erinnert daran, an die Dankbarkeit, die das Volk Israel gegenüber ihrem Gott haben durfte, weil er sie aus Ägypten befreit hat. Es ist ein Psalm voller Dank, voller Lob für die Taten und die Rettung vom Herrn, aber es hat auch anderes drin und das wollen wir uns anschauen. In der damaligen Zeit wurde wahrscheinlich der Psalm in einer Art Wechselgesänge gesungen. Wir wollen nicht singen, aber zumindest einen Wechsel versuchen, während wir nun den Psalm gemeinsam lesen. Ich habe es so gemacht, die schwarzen Dinge würde ich lesen und ihr dürft dann das Rote lesen, damit es ein bisschen anspruchsherausfordernder wird, ein bisschen mehr Steigerung ist. Die roten Abschnitte sind in Englisch, da wir ja auch immer viele verschiedene englische Besucher haben, dass die auch mal ein bisschen mehr zum Zug kommen. Genau, ich danke euch schon und preis Gott jetzt schon dafür, dass ihr das gut hinbekommen werdet. Gut. Ich lese nach Neues Leben und New International Version. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Das Volk Israel soll sagen: Aarons Nachkommen, die Priester, sollen sagen: Alle, die den Herrn fürchten, sollen sagen: In meiner Not betete ich zum Herrn und er hat mich erhört und gerettet. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Der Herr steht zu mir und hilft mir und ich werde über meine Feinde triumphieren. Feindliche Völker hatten mich umzingelt, doch ich wehre sie alle ab im Namen des Herrn. Sie bedrängten mich und griffen mich an, doch ich wehre sie alle ab im Namen des Herrn. Sie umschwärmten mich wie die Bienen, sie wüteten gegen mich wie lodernde Flammen, doch ich vernichtete sie alle im Namen des Herrn. Man stieß mich um mich zu Fall zu bringen, doch der Herr hat mir geholfen. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobpreis, er hat mich gerettet. Lieder der Freude und des Sieges erklingen im Lager des Gottes, der Gottesfürchtigen. Der rechte Arm des Herrn ist im Sieg erhoben. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um zu erzählen, was der Herr getan hat. Der Herr hat mich schwer gestraft, doch er hat mich nicht dem Tod ausgeliefert. Öffnet mir die Tore durch die Gerechten, durch die die Gerechten einziehen. Ich will hineingehen und dem Herrn danken. Diese Tore führen in die Gegenwart des Herrn. Dort gehen die Gottesfürchtigen hinein. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört und mich gerettet hast. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Herr, gib doch Gelingen. Wir segnen euch, die ihr zum Hause des Herrn gehört. Holt die Opfer herbei und legt sie vor den Altar nieder. Du bist mein Gott, ich will dir danken. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Ja, genau, sehr gut gemacht, Halleluja, das hat ja super geklappt. Soweit Psalm 118. Vielleicht ist jemandem aufgefallen, dass der erste und der letzte Vers dieses Psalmes genau gleich sind. Ich lese sie nochmal kurz, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Wenn man zu diesen zwei Versen jetzt noch am Anfang die ersten vier Verse und am Schluss die letzten zwei Verse dazu nimmt, dann bilden sich bei diesem Psalm bildlich gesehen zwei Klammern. Eine Klammer um diesen Psalm. Und bei diesem Psalm steht der Dank am Anfang und am Schluss. Und wenn wir dieses Bild haben, das uns hier gleich zu Beginn begegnet, dann ist es ein sehr interessantes Bild, das wir auch auf unser Leben anwenden können. Der Dank zu Gott bildet die Klammer. Wie ist es in unserem Leben, in unserem Alltag? Ist der Dank gegenüber Gott in deinem Leben die Klammer, die alles festhält? Oder ist es eher nur eine Randnotiz, die schnell mal überlesen wird? Im deutschen Sprachgebrauch ist es ja so, dass man selbstständig entscheiden kann, setze ich eine Klammer, lasse ich sie weg, mache ich einen eigenständigen Satz. Und oftmals ist die Klammer recht unscheinbar. Am Rande, man schenkt dir keine Beachtung. Doch eigentlich ist das, was die Klammer ausmacht, meistens noch wichtiger. Die Klammer, wenn etwas in Klammern steht, dann soll es etwas verdeutlichen. Dann soll es etwas näher erklären. Dann soll es noch etwas tiefer erklären, den gelesenen Text ergänzen. Es gibt mehr Informationen. Und genauso ist es eigentlich auch mit der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist so eine entscheidende, wichtige Eigenschaft und wir fahren oft darüber hinweg, meist auch nicht unbedingt absichtlich. Wir werden in unserem Alltag fast schon zu gemüllt mit gewissen Dingen, die uns die Dankbarkeit vergessen lassen. Und wie gut ist es da, dass man einen Tag zumindest im Jahr hat, wo man danken kann. Es gibt auch noch den Buß- und Bettag. In der Schweiz heißt er noch Dank-, Buß- und Bettag. Aber es soll nicht nur ein Tag sein. Es soll die Klammer sein in unserem Leben. Oftmals ist es so, dass es schnell geht, das Danken. Wie beim Tischgebet. Es muss schnell gedankt werden, damit man nachher essen kann. Schnell, schnell noch beten und eine Dankesformel runterleiern und dann kann man essen. Ich bin nicht gegen diese Gebete. Sie haben ihre Berechtigung, aber kommt es von Herzen? Ist unser Dank noch voller Dankbarkeit gegenüber Gott? Wie sieht es um deinen Dank, um deine Dankbarkeit in deinem Leben aus? Epheser 5,20 nennt uns einen sehr herausfordernden Befehl. Sagt in allem Gott, dem Vater, Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, sagt in allem Gott dem Vater Dank. In allem auch die Dinge, die uns vielleicht nicht so gefallen. Auch die Dinge, wo wir vielleicht Gott bisher noch nicht mit einbezogen haben. Wenn wir zu Hause sind, am Morgen oder abends, Gott einbezogen ist, durch den Tag eher nicht. Lasst uns die Dankbarkeit zu Gott nie zu kurz kommen lassen. Für dich selbst kannst du zum Beispiel vor jeder noch so kleinen täglichen Arbeit zu Beginn einen kurzen Moment stille werden und die Klammer der Dankbarkeit öffnen, bildlich gesprochen. Herr, ich danke dir. Gehst du jetzt in diese Aufgabe mit mir hinein und bist gegenwärtig. Danke. Und nach erledigter Aufgabe, Angelegenheit kann man wieder kurz innehalten und Gott für seine Hilfe und sein Beistehen von Herzen preisen. Lassen wir Dankbarkeit wie im Psalm 118 in unserem Leben eine Klammer sein, eine feste Klammer. In Alltagsaufgaben, in Herausforderungen, aber auch in Begegnungen, Gesprächen. Danken ist ja das Schöne, das kann man nicht zu viel machen. Da gibt es kein Ende. Obwohl zu Beginn und am Schluss des Bibeltextes Danke zu Gott steht, hat der Dank wie bei den beiden Klammern eine unterschiedliche Blickrichtung. Wenn man das darstellt, dann sieht man, die Klammern, die passen nicht aufeinander, wenn sie so stehen. Die schauen in eine unterschiedliche Richtung. Aber die Klammern, die haben dieselbe Schnittmenge, sie haben dieselbe Überschneidung. Und das ist der Dank. Aber sie haben verschiedene Schwerpunkte, die Klammern. In den letzten Versen, im Vers 28 und 29, haben die Klammern den Schwerpunkt auf die eigene Anbetung gerichtet. Der Sänger preist dort selber Gott. Er sagt, du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Es geht um seine Beziehung zu Gott und dass er Gott, den Herrn in seinem Leben machen, geben will, den Thron, dass er Gott erheben will und dann beten will über seinem eigenen Leben. Das ist die eine Blickrichtung am Schluss dieses Psalmes 118. Die andere Blickrichtung ist am Anfang in den ersten vier Versen. Wir haben das gut sehen können am Anfang mit dem Wechselgesang. Hier ruft der Sänger des Psalmes andere auf, Gott zu danken. Er ruft anderen zu, hey, dankt Gott. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei einem Kind. Einem Kind bringt man bei, wenn es etwas bekommt, dann sagen wir was? Sag Danke. Vergiss nicht, Danke zu sagen. Hast schon Danke gesagt? Das fragen wir das Kind. Und übertragen ist es wie bei einem Kind, das Danke sagen soll, so sollen wir auch einander auffordern, hey, da ist ein bisschen was Schwermütiges, da ist etwas, was belastet, auch zusammen sich hinzusetzen und zu sagen, kommt, komm, lass uns danken. Wir versuchen persönlich, meistens geht es auch verloren oder man schläft ein, weil man so müde ist abends, versuchen wir uns, wenn wir im Bett liegen, drei Dinge vorzunehmen, wo wir kurz Danke sagen, dass wir austauschen, wofür bist du dankbar, drei kleine Sachen, und wofür bin ich dankbar, drei kleine Dinge, und Gott Danke sagen. Einander auffordern, einander herausfordern, Gott Danke zu sagen. Das kann aber auch am Arbeitsplatz sein, bei Verwandtschaftstreffen, bei irgendwelchen Dingen, wo wir Leuten begegnen, mit Leuten unterwegs sein sind, ist ein Teil Dankbarkeit vorleben, ein anderer Teil aber vielleicht auch mal bewusst darauf aufmerksam zu machen. Hey, sei doch mal ein bisschen dankbar. Oder du hast doch das und jenes und all das. Komm, lass uns Gott zusammen danken dafür. Besonders erscheint es mir bei Kindern und Jugendlichen, dass sie an unserem Leben sehen, dass wir dankbar sind, dass wir sie auch auffordern, dankbar zu sein mit dem, was sie haben. Es sieht ganz anders aus, wenn man ein Leben hat, das schaut auf das, was man hat und nicht auf das, was man nicht hat. Wir kommen noch zum mittleren Teil vom Psalm. Im mittleren Teil von diesem Psalm 118, die Verse 5 bis 27, haben sich schon viele Theologen die Köpfe zerbrochen, wie man das aufteilen soll, wie man es machen soll. Ich habe es am Stück gelassen. Es geht in diesem Teil um Gottes Güte, um seine Gnade. Und zwar seine Güte und Gnade auch in schweren Zeiten, auch in der Not. Und sich schlussendlich darüber zu freuen. Der Sänger, der hier im Psalm 118 diesen Psalm entworfen hat, singt, wir wissen wie gesagt nicht, wer es ist, er glaubt, dass Gott rettet. Und er glaubt, er sagt es auch zweimal, dass Gott sein Schutz ist, dass Gott ihm beisteht. Und durch diesen Glauben, durch diese Gewissheit, die er hat, kommt er automatisch zur Freude und zur Dankbarkeit über die Kraft, über den Segen von Gott. Und so hat er schon eigentlich im Voraus eine Jubelstimmung, obwohl er im Gewissen wahrscheinlich noch in der Not steckt, in Schwierigkeiten steckt, hat er schon im Voraus eine Jubelstimmung wegen dieser Gewissheit, dass Gott bei ihm ist. Er ist sich des Sieges von Gott so gewiss, dass seine Feinde geschlagen werden, dass er schon mal im Voraus feiert. Und er fordert auf, zum Tempel zu gehen. Er fordert auf, zu Gott hinzugehen. und dort den Sieg auszukosten. In Vers 19 sagt er zum Beispiel, tut mir auf die Tore, ich will einziehen. Oder in Vers 27 sagt er, bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner vom Altar. Er erlebt es quasi schon live, obwohl er es noch nicht erlebt. Er will schon danken. Er will schon fröhlich sein. Er will sich schon freuen wegen seiner Gewissheit, wegen seiner Beständigkeit, die er in Jesus, in Gott erleben darf. Um es wieder bildlich darzustellen, sieht es vielleicht oder könnte es so aussehen, der Psalmschreiber kommt vom Dank her, er hat aber auch die Not, wo es hinabführt. Aber weil er diese Gewissheit hat und diesen Glauben, diesen Blick auf Gott, dass er rettet, dass er sein Schutz ist, kommt er schlussendlich wieder zum Danken. Es ist übertragen gesehen eine fließende Bewegung. Es ist kein Abschwung, sondern gleich wieder ein Aufschwung auch wieder. Und wer ein aufmerksamer Psalmleser ist, der weiß, dass es uns in sehr vielen Psalmen so begegnet. Dass die Psalmschreiber immer wieder von dem Dank und dann ihrer Not kommen sie wieder zum Dank. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis bereits in der Not, in der Schwierigkeit, im Tal danken zu können. Weil man weiß, Gott ist da, Gott rettet, Gott ist mein Schutz, Gott ist mein König, mein Herr, mein Helfer. Und ich wünsche mir, dass wir das auch persönlich so anwenden können für uns. Ich weiß, es gibt Situationen, die so schwierig sind, wo ich noch keine Ahnung davon habe in meinen jungen Jahren. Aber dann trotzdem sich vielleicht mit jemandem zusammenzutun und sagen, hey, kannst du für mich beten? Damit ich nicht in Not oder Selbstmitleid oder Gleichgültigkeit verharre, sondern dass ich es positiv sehen kann. Dass ich Gott schon jetzt versuchen kann, Danke zu sagen, weil er das Beste mit dem, was jetzt gerade ist, im Sinn hat. Und wenn ich eben andere sehe, wenn ich jemanden sehe, der vielleicht in Not ist, in Schwierigkeit, dass ich ihm dann auch den Anstoß gebe, dass er nicht in der Kuhle unten bleibt, sondern dass er wieder es hochschafft, dass er ermutigt ist, in Gott zu bleiben, weiterzugehen und zu glauben, dass die Zusagen, die die Bibel uns macht, die auch der Psalm 118 macht, dass es wahrhaftig ist, dass es die Wahrheit ist, dass er dranbleiben kann und darauf vertrauen darf. Wenn man das Bild vom Psalm 118 zusammensetzt, ich mache das mal, einmal die eigene Anbetung, den Aufruf an andere, der Dank, der die Schnittmenge ist und schlussendlich Dank, Not wieder zum Dank, dann ergibt sich ein Bild. Weiß jemand, was dieses Bild ist? Es ist jetzt nicht so schwer. Ja? Ich höre so Gemurmel, aber noch keine klaren Ansagen. Ja, ja. Es hat was zu tun mit dem, was wir schon vorher hatten. Wenn man nämlich mal alles wegnimmt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass es eine Brezel ist. Es ergibt sich das Bild einer Brezel, wenn man es zusammensetzt. Und es ist sehr interessant, als Marianne und ich diesen Gottesdienst ein bisschen drüber geredet haben, kam ihre Idee von der Brezel. Und ich habe das genauer angeguckt, was die Brezel für einen Hintergrund hat. Und es passt extrem gut zu diesem Psalm 118. Es gibt sehr viele hin und her über die Brezel, ob sie jetzt so rum richtig ist oder der andere Weg richtig rum ist, wie man die Brezel jetzt nennt, was richtig ist und so weiter. Aber um das geht es nicht unbedingt heute. Es geht um den Ursprung von dieser Brezel. Und das ist sehr interessant. Die Brezel ist eine Fastenspeise, also sie hat einen christlichen Hintergrund. Nicht die süße Brezel, wahrscheinlich war es die salzige Brezel, die wirklich bei den Christen auch um die Ostertagen rum oder vorher in der Fastenzeit wahrscheinlich auch gegessen wurde. Es ist leider nicht so viel sicher über den Hintergrund der Brezel, aber das ist gesichert, dass es wirklich einen christlichen Hintergrund hat. Es gibt dann so zwei bekannte Geschichten oder Entstehungsursprünge, die man sich erzählt. Das eine ist in Deutschland zu hören, das andere eher in den europäischen Ländern. Das eine in den europäischen Ländern ist der Hintergrund, dass es ein italienischer Mönch war, der um 600, ja, in den Jahren 300 bis 600 in Italien damals die Brezel erfunden hat. Und zwar hat man wahrscheinlich im Mittelalter so gebetet und er hat diese Form nachgemacht und hat daraus ein Gebäck entstehen lassen. Und diese Brezelform oder diese gebackenen Belohnungen, übrigens im Italienisch hieß es eben dann Preziola, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, für Belohnung, diese kleinen Gebäcke hat er dann den Kindern gegeben, die ihre Gebete gut gelernt haben. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die man eigentlich hauptsächlich in Deutschland hört und vor allem bei den Schwaben, die sehr stolz auf diese Geschichte sind, ist, dass ein Bäckermeister wahrscheinlich zum Tode verurteilt wurde vor dem König. Und der König hatte dann aber Gnade mit ihm und hat ihm noch eine Chance gegeben. Er hat gesagt, du musst mir ein Gebäck machen, wodurch die Sonne dreimal scheinen kann. Und er kam dann tatsächlich auf die Idee, anscheinend auch, als er seine Frau beim Reden beobachtet hat, hat die irgendwie so gemacht, ein solches Gebäck zu machen. Und per Zufall hat dann noch die Katze irgendwie die Lauge drüber geschüttet. Und dann kam sowas Gutes raus. Das ist die andere Geschichte. Nun, der Hintergrund ist nicht das Wichtigste an sich, aber spannend ist, dass diese beiden Ursprünge, die beiden Herkünfte haben was mit Dank, mit Güte, mit Gnade zu tun, wie in unseren Versen 1 und 29. Der Mönch, der italienische Mönch, der hat das Gebäck als Dank gemacht für die Kinder, die die Gebete, die Bibelverse wahrscheinlich auch gelernt haben. Und der König, der war schlussendlich gnädig mit dem Bäcker, weil er es tatsächlich geschafft hat, ein Gebäck zu machen, wodurch dreimal die Sonne scheinen kann. Und das finde ich sehr interessant, dass die Brezel eigentlich diese Predigt sehr gut zusammenfasst. Gott danken, weil er ist gut und gnädig in der Not und darum dürfen wir uns auch freuen. Gott danken, weil er ist gut und gnädig, auch in der Not. Und das führt zu Freude, was wiederum zum Dank führt. Also, wenn ihr zukünftig der Brezel begegnet, in eurem Alltag, wo auch immer, dann wisst ihr jetzt, bevor ihr sie esst, danke Gott, du bist gut und gnädig in meiner Not. Und darum darf ich mich freuen und dir wiederum danken. Und diejenigen, die jetzt nicht so schnell einer Brezel begegnen in der nächsten Zeit, es gibt die Möglichkeit, hier vorne ein Salzgebäck-Brezelchen mitzunehmen. Aber es gibt dann auch am Ausgang die Möglichkeit, Marianne war so lieb und hat ein Mitnehmsel-Erinnerung gebastelt, wo auch dieser Vers drauf ist. Und dann dürft ihr es euch zu Hause hinhängen oder hinlegen, irgendwo, wo es euch erinnert, Gott zu danken und dran zu bleiben, weil er gut und gnädig ist zu uns, in unserer Not auch. Ich möchte beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Psalm 118, der so reichhaltig ist, dass man gar nicht alles nennen kann. Ich danke dir für diese Ausrichtung von diesem Psalm, dass dieser Psalm wirklich die Klammer, das Zentrum beim Dank hat. Herr, du siehst aber, dass in unserem Leben nicht immer alles nur Dank, Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dass es schwierige Sachen gibt, dass es Nöte gibt, dass es aber auch Dinge gibt, die uns immer wieder einnehmen wollen, uns ablenken wollen vom Danken, zu sehen, was du uns gibst. Und ich danke dir, dass wir dann immer wieder zu dir kommen dürfen, persönlich, aber auch gemeinsam, wenn wir einander aufrufen und ermutigen zum Dank und erkennen dürfen, dass du ein guter, ein gnädiger, ein gütiger Gott bist und dass wir durch diese Freude an dem, dass du solch ein gewaltiger Gott bist, wiederum zum Dank dürfen kommen. Herr, du siehst, dass es vielleicht nicht immer schnell geht, nicht immer einfach ist, aber ich bitte dich, dass du jedem hier drin immer wieder diesen Weitblick gibst, Gott zu danken und das Geheimnis zu entdecken, vielleicht schon vor dem zu danken, bevor es überhaupt etwas zu danken gibt. Danke, Vater, für diesen Gottesdienst, für die Gaben, die du uns dieses Jahr geschenkt hast und auch weiter schenken wirst, für die reichen Ernten und all das, was wir an Erntedank gedenken dürfen, was du uns immer wieder gibst. Amen.